damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fupalava, der Podcast von Fupa Niederrhein. Mein Name ist Markus Becker und heute dürft ihr euch auf Eindrücke von zwei hochinteressanten Gästen freuen. Denn passend zum Saisonauftakt in der Regionalliga bringen wir euch zwei komplett unterschiedliche Perspektiven. Da wäre jetzt zum einen die vereinsinterne Seite, repräsentiert vom neuen sportlichen Leiter vom SC Rot-Weiß Oberhausen, Dennis Lichtenwimmer-Conversano. Und daraufhin springen wir auch direkt zu jemandem, der am ersten Spieltag auf dem Platz stehen wird. Denn im noch jungen Alter von 22 Jahren wird der Duisburger Emirchan Kandemir sein erstes Regionalligaspiel pfeifen. Doch zunächst noch ein wichtiger Zwischenvermerk. Auch wenn es dann heute um die Regionalliga geht, wollen wir uns zukünftig nicht nur auf die Top-Ligen beschränken. Denn je näher wir auf den Saisonstart von Landes-, Bezirks- und den Kreisligen zugehen, umso häufiger kommen die dann auch hier bei Fupalava zur Sprache. Also, falls ihr dafür irgendwelche besonderen Ideen oder Wünsche habt, vielleicht wollt ihr sogar selbst bei uns im Podcast auftreten, schreibt uns einfach unter fupa@rp-digital.de. Also, Saisonauftakt. Freitagabend in Gütersloh, der MSV Duisburg ist zu Gast. Und am Tag darauf ist es dann endlich wieder Zeit für die altbekannte Samstagskonferenz. Die Spiele könnt ihr natürlich wie gewohnt mit unseren Tickern auf Fupa Live verfolgen. Von den Mannschaften am Niederrhein reist der Wuppertaler SV zu Neuling Türkspor Dortmund, Vizemeister Bocholt messt sich mit Fortuna Düsseldorf 2, Aufsteiger KFC Uerdingen empfängt die Sportfreundin Lotte und RWO lädt die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach ein. Und das ist auch genau der richtige Stichpunkt, denn wie angekündigt haben wir heute mit Dennis Lichtenwimmer-Conversano den sportlichen Leiter der Oberhausener zu Gast. Die Entwicklung von RWO ist auch ein spannendes Thema, denn seit dem Abschluss aus der zweiten Bundesliga in die Regionalliga, vor knapp 14 Jahren, halten sich die Oberhausener wirklich beachtlich gut, beendeten die Saison auch nie schlechter als Platz 9, doch die wollen dann irgendwo auch ein bisschen mehr und mit der Zeit lechzen die Fans wirklich nach höherklassigem Fußball. Das wird auch kurzfristig, vor allem wenn dann MSV Duisburg in der Liga ist, extrem schwierig. Der Umbruch ist jetzt erstmal angestoßen und mit Lichtenwimmer-Conversano wurde dann jemand verpflichtet, um diesen in den kommenden Jahren erfolgreich weiterzuführen. Mit den jungen 34 Jahren, die jetzt erstmal auf dem Buckel hat, hat er auch schon in der Oberliga unter Beweis gestellt, dass er eine junge Mannschaft formen kann. Den VfB Hilden hat er damals mit zwei Vizemeistertiteln in Folge zu einem echten Top-Team gemacht und diese Erfahrung soll er dann auch in Oberhausen einbringen. So, ich bin jetzt hier zusammen mit Dennis Lichtenwimmer-Conversano, sportlicher Leiter von RWO. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Dennis.
Danke, Markus, ich freue mich.
So, ich bin jetzt auch auf jeden Fall sehr gespannt auf die neue Regionalliga-Saison, aber vielleicht erstmal zu deiner Person. Du warst lange Jahre jetzt beim VfB Hilden und hast jetzt auch deine vielleicht ersten paar Monate bei RWO erlebt. Welche großen Unterschiede erkennst du von der Ober- zur Regionalliga?
Ja, also ist natürlich schon, gibt schon Unterschiede, aber viele Parallelen muss ich sagen. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich, unabhängig von der Größe, ist, dass die Leute hiervon wirklich leben. Also wir reden hier von einer Profiliga, das heißt, egal wie du vorher mit Spielern umgegangen bist in der Oberliga, natürlich immer bestmöglich positiv. Ich habe ja auch die zweite Mannschaft, die dritte, vierte gemacht. Die muss nochmal anders packen, ganz ehrlich, weil für die geht, da steht eine Familie hinter. Da kannst du auf einer ganz anderen Ebene musst du mit diesen sprechen, zumal noch eine weitere Ebene hinzukommt, und zwar die des Spielerberaters. Das heißt, aus Kadersicht muss man sich schon anpassen. Aber wenn man mit einer guten Empathie unterwegs ist und Verständlichkeit, dann ist das, glaube ich, machbar für einen sportlichen Leiter. Und ja, aus Vereinssicht und die Fans, also die Erwartungshaltung im Umfeld, alle kennenzulernen, das ist schon auch eine Umstellung. Trotzdem habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sich bei Rot-Weiß Oberhausen analog VfB Hilden auch um einen familiären Verein handelt. Kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber dieses Gefühl ist sehr, sehr wichtig auch für mich gewesen, dass alle in einem Strang ziehen und dieses Gefühl hat mir auch geholfen, einen guten Start zu haben.
Du hattest nämlich in den Monaten zuvor schon mal erwähnt, dass es für dich dann ein 24-7-Job wird. Inwiefern macht sich das denn in deinem Alltag aus? Also einfach nur zum Kontext für die Zuhörer. Wir führen das Gespräch aktuell um 9 Uhr morgens. Was hast du danach zum Beispiel erst geplant?
Also es ist so, gut, dass du diese Schlagzeile rausgezogen hast. Also was heute steht Folgendes an, ist auch alles abgesprochen mit allen Beteiligten, deswegen kann ich das auch so sagen. Nach unserem Gespräch fahre ich nach Hattingen. Dort wird für meinen Hauptarbeitgeber wird eine Videoproduktion stattfinden mit Seabass und Maurice Zivak. Kennt man aus dem Reality-TV. Dort werden wir aus dem Fußballbereich sogenannte Power Rankings machen, also die besten Revierderbys aller Zeiten werden diskutiert oder auch diesen Spieler würde ich mir für meine Tochter wünschen. Ne? Da diskutieren sie ganz auf humorvolle Art, welche Spieler würden zu ihrer möglichen Tochter, wenn sie eine bekommen würden, passen, welche vielleicht nicht, so aus dem Fußballkontext. Soll ganz lustig und kurzweilig werden. Und danach fahre ich nach Oberhausen, weil heute Autogrammkarten-Shooting ist, werde da noch ein, zwei Spielergespräche führen und dann habe ich auch eine Sitzung mit dem Vorstand zur sportlichen Situation. Das ist ja Saisonstart am Samstag. Gestern habe ich auch den Vormittag gearbeitet, bin dann zum Training gefahren, dann abends nochmal vor den Laptop und an den anderen Tagen ist der Fokus dann primär auf meinem Hauptjob, werde aber immer wieder punktuell natürlich gebraucht am Tag, wo ich dann das gut koordinieren kann, dass alle am Ende ein gutes Gefühl haben und wertgeschätzt sich fühlen.
Also kaum eine Verschnaufpause kannst du dir gönnen. Wird das dann während der Saison irgendwo anders oder wie erwartest du
ja,
das?
Also generell muss ich sagen, das ist schon eine Extremsituation gewesen, weil ich bin Anfang Januar Papa geworden. Meine Tochter kam zur Welt. Dann gab es die
Man hört das gerade auch im Hintergrund.
Okay, krass. Ja. Ja, da ist viel los. Aber sonst sehr liebe, ich habe eine sehr liebe Tochter und sehr, sehr aktiv, fängt jetzt an zu krabbeln. Und also ich kam ja in einer Zeit Anfang März, wo es die Saisonplanung der nächsten Saison hätte stattfinden müssen zu dem Zeitpunkt. Das wurde aber gewartet, dass ich eben da bin. Das heißt, diese Gespräche innerhalb kürzester Zeit zu führen, auch die Marschroute, Trainerfindung etc., das war schon sehr stressig, zudem auch beruflich Hochphase, weil die Europameisterschaft vor der Tür stand. Da musste viel geplant werden und ja, dementsprechend sehr herausfordernd auf mehreren Ebenen. Ich habe natürlich den Blick als sportlicher Leiter, okay, sobald die Saison losgeht, wird es gegebenenfalls ein bisschen ruhiger. Man macht seine Beobachtungen, man macht seine Pläne, immer in Rücksprache mit Vorstand, mit Vereinsverantwortlichen, mit der sportlichen Leitung, auch im Trainerteam, dass wir da immer einen Konsens finden, das alles stetig in beobachten und daraus unsere Schlüsse ziehen, damit es dann in der Rückrunde, da wird ja wirklich gearbeitet. Ne? Du legst den Grundstein in der Hinrunde, guckst, okay, mit wem möchtest du weiterarbeiten schon mal, wo willst du auch ein bisschen warten, mit wem willst du, wer kommt positiv in Erscheinung aus externer Sicht. Und deswegen glaube ich schon, dass sich das gelohnt hat, jetzt 3-4 Monate ja richtig die Extrameilen zu gehen, um alle Ziele zu erreichen, mit dem Hinblick, okay, jetzt in der Hinrunde wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, aber es ist halt ein anderer Modus. Ne? Du bist trotzdem Ansprechpartner. Ich bin jetzt in den ganzen Prozessen drin, auch am Spieltag, und das ist auch nicht zu unterschätzen.
Ich war beim Emscher Inselcup auch dabei. Da haben mir besonders dann Diamant Berischer, übrigens überragender Name, und Leon Kaiser haben mir da besonders imponiert. Von welchen Neuzugängen erwartest du vielleicht am meisten? Von wem erhoffst du dir am meisten?
Schwierige Frage.
Ja,
die Frage, für mich ist es schon einfach zu beantworten. Ne? Nur also für mich persönlich, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an jeden Spieler. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt öffentlich unbedingt jetzt ein Spiel hervorheben möchte oder nicht. Lass mich ein bisschen allgemeiner halten. Ist vielleicht,
gerne.
Soll auch nicht langweilig sein, aber damit zur Einordnung. Also wir haben 2 Jungs aus der U19 hochgezogen. Wir haben 4 Jungs aus der Oberliga geholt und der Rest entweder verlängert oder eben auch aus der Regionalliga, einen sogar aus der 3. Liga geholt. Und da ist es dann allgemein gehalten so, in der Hoffnung, dass von diesen 4 Oberligaspielern und 2 U19-Spielern, wenn wir hier eine Erfolgsrate haben, im Sinne von, sie setzen sich durch in der Oberliga von, sagen wir mal, 3 von 6 oder 4 von 6, wenn die das schaffen sollten, das ist eine sehr, sehr beachtliche Quote. Wir haben bei den 4 Oberligaspielern schon darauf geachtet, dass diese eine entweder gute Ausbildung haben, vielleicht auch schon ein Seniorenjahr hinter sich haben oder auch schon Berührungspunkte zur Regionalliga haben, / hatten. Und das war der Fall. Dementsprechend glaube ich nicht, dass dort sehr viel Anpassungsschwierigkeiten sind. Also da bringen sie schon etwas mit und da hoffe ich einfach, dass sie da eine gute Entwicklung machen und dass die wir geholt haben, plus die geblieben sind aus der Regionalliga, dass die an die Hand nehmen. Dementsprechend ist die Erwartungshaltung, dass diese den Jüngeren die Impulse geben, sich weiterzuentwickeln, weil wir reden hier nicht nur über kurzfristiges kommendes Jahr, sondern auch das Jahr 2 und 3. Wir wollen, dass die Jungs mit uns wachsen und dass wir dieses Pack natürlich auch belohnen mit weiteren Jahren im Kleeblatt-Dress und dass wir den Rest sonst punktuell austauschen. So ist leider das Geschäft, ist einfach so. Man muss gucken, dass die Vereinsentwicklung weiter vorangetrieben wird. Aber dadurch, dass wir jetzt einen neuen Weg einschlagen, ist das eine Riesenchance für die Jungs. Und ich hoffe, dass die diesen Weg auch mitgehen, wenn sie sich jetzt auch ins Schaufenster stellen und uns trotzdem weiter die Treue halten und jeder sich realistisch genug einschätzt hinsichtlich der Zukunft. Und wir arbeiten einfach hart dran. Wir haben einen Trainer geholt, der kann mit jungen und älteren Spielern gut harmonieren. Dementsprechend bin ich ja positiv gestimmt, dass der Großteil sich auch positiv entwickeln wird.
Vereinsentwicklung ist, finde ich, ein sehr guter Stichpunkt. Denn RWO grundsätzlich geht jetzt in die 13. Saison in der Regionalliga in Folge, ist dementsprechend irgendwo zum ungewollten Urgestein geworden. Wie siehst du das grundsätzlich? Also was braucht das Team, um noch den nächsten Schritt zu machen, vielleicht sogar zum Aufstieg zu machen? Du hast jetzt von den nächsten 2-3 Jahren schon mal zwischenzeitlich gesprochen. Was für Ziele setzt sich der Verein und wird man vereinsintern vielleicht sogar zwischenzeitlich mal ungeduldig? Was wurde dir da vermittelt?
Also zu meinem Start oder bevor ich angefangen habe, wurde schon ganz klar kommuniziert, kommende Saison soll es nicht um die Meisterschaft gehen, sondern die kommende Saison ist ein mittelschwerer Umbruch angedacht, weil es die Situation intern so hergibt. Das hatten wir in bestimmten Runden schon erwähnt. Der Etat wurde gesenkt. Wir hatten viele laufende Verträge. Das war schon eine sehr herausfordernde Ausgangssituation. Dementsprechend sind wir alle glücklich, dass wir jetzt über einen meiner Meinung nach schon wettbewerbsfähigen Kader verfügen, der entwicklungsfähig ist. Und das ist auch die Marschroute dieses Jahr nutzen, um den Grundstein zu legen für Jahr 2 und 3, wo wir dann uns, wie erwähnt, punktuell verstärken, um dann oben wieder anzuklopfen. Ich glaube, es hängt auch viel vom Saisonstart ab, natürlich. Auf der einen Seite wird der Saisonstart erfolgreich sein, wird die Erwartungshaltung vermutlich höher sein, weil das kriegt man schwer raus. Wird der Saisonstart so lala oder schlecht, wird vielleicht allen dann bewusst, ich muss jetzt wirklich diese Geduld mitbringen. Aber wir haben sehr tolle, positive Zeichen aus der Fanszene bekommen, aber auch ich vom Aufsichtsrat und Vorstand, dass wir diese, weil dieser Weg ist ja unumgänglich gewesen an der Stelle, dass ich da auch den Support spüre. Aber auch jeder andere, auch jeder Spieler, das ist die klare Kommunikation in unsere Richtung. Und ich hoffe, dass das Umfeld auch uns da weiterhin unterstützt, wie sie es auch versprochen haben. Da habe ich aber, hege ich jetzt keine Zweifel.
Welche sportlichen Erkenntnisse hat man dann dementsprechend aus der Vorbereitungsphase gezogen?
Also das Wichtigste ist oder war mir, dass wir bei der Vielzahl an Neuzugängen, dass wir eben durch verschiedene Aktivitäten auch neben des Platzes schnell zusammenwachsen, dass es charakterlich stimmt, dass es dort, klar, Reibungen sind immer gut, wenn diese aber auch konstruktiv sind. Und bis jetzt habe ich den Eindruck, dass das sehr gut vonstatten gegangen ist. Und auch sehr, sehr wichtig ist natürlich, dass wir haben ja aus meiner Sicht einen sehr aufgeräumten Trainer geholt, der Bock auf die Sache hat, der in der Vergangenheit verschiedene Aufgaben gelöst hat. Und da ist mir einfach wichtig, dass die Spieler verinnerlichen, was möchte der Trainer von mir, welches System wird bevorzugt, was ist meine Rolle hier, was ist die Erwartungshaltung. Und da hat man schon erkennen können, nach diesen 4-5 Wochen Vorbereitung, dass da einiges hängen geblieben ist, dass es aber immer noch einen Prozessbedarf, sowas beim Emscher Cup, du hast gesehen, wo Defizite sind, was positiv ist, und ich glaube, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden, wo die Mannschaft steht.
Ich habe aber, ja genau, du hast gesagt, ich habe positive Anzeichen gesehen, vor allem rein spielerisch. Also ich finde, ihr wart eine der stärksten Mannschaften dort beim Emscher-Insel Cup, habt aber jetzt beim Auftaktprogramm irgendwo eine undankbare Aufgabe, wenn ich das ja zusammensetzen kann. Also es fängt an mit der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, ist meiner Meinung nach immer eine sehr undankbare Sache, wenn man gegen eine zweite Mannschaft anfängt, und dann geht's weiter mit Wuppertal und danach auch noch Duisburg. Also wie bewertest du grundsätzlich das Auftaktprogramm und was soll dann am Ende stehen?
Ja, Gladbach 2, Vorteil für Gladbach 2 ist, dass sie letztes Jahr ein Entwicklungsjahr hatten. Sie haben einen sehr guten Trainer. Sie haben sich auch sehr gut meiner Meinung nach verstärkt. Das sollen keine Floskeln sein. Ich bin einmal sehr ehrlich. Ich finde schon, dass die Neuzugänge sehr interessant sind. Und es kann ja immer was von oben runterkommen. Auch wenn die Profis ins Trainingslager fahren jetzt am Freitag, glaube ich schon, dass sie dann einige Jungs vielleicht noch abstellen, die danach reisen werden. Dadurch ist diese Truppe eben eingespielt und der Trainer echt gut. Ich zähle Gladbach zu den Top 6 kommende Saison. Das ist meine Meinung. Ich glaube schon, dass sie die stärkste der Zweitvertretungen sein werden. Dann kommen mit Wuppertal ein Gegner, der meiner Meinung nach auf Augenhöhe ist. Wir haben gegen sie ja schon gespielt. Klar, beide Mannschaften sind nicht in Top-Besetzung angetreten. Hat ja auch seine Gründe. Ich glaube aber, dass sie einen ähnlichen Weg gegangen sind wie wir. Dementsprechend würde ich dieses Spiel auf 50-50 einschätzen. Gleiches übrigens auch Richtung Gladbach, auch wenn sie schon ein Jahr Vorsprung haben in der Vereins-, auch in der Kaderentwicklung. Und bei Duisburg, was soll ich dir sagen? Also, diese haben sich natürlich super verstärkt, müssen aber auch zusammenwachsen, genauso wie aber auch Wuppertal und wir. Dementsprechend, wenn man auf Duisburg trifft, dann ist wahrscheinlich am besten eher Richtung Anfang der Saison. Spielt aber dann auch eine Rolle, wie liefen die ersten beiden Spiele, sowohl für Duisburg als auch für uns. Und wie ist der Verletzungsstand etc.? Ist ja so, da muss ich auch ehrlich sein, wir haben hohe Regionalliga-Qualität bei uns im Kader. Wir haben aber auch Jungs, wie erwähnt, die herangeführt werden müssen. Da fällt ein Ausfall eines sehr Regionalliga-erfahrenen Spielers härter ins Konto, als es vermutlich bei Duisburg ist, weil die Kaderbreite eine andere ist. Ich will aber gar nicht so viel über Duisburg sprechen. Sie haben sich das Ziel zum Aufstieg gesetzt und wir können da vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen. Die beiden ersten Spiele sind einfach entscheidend und da sehe ich schon 50-50. Es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Ich hoffe, dass das Pendel für uns ausschlagen wird.
Wen erwartest du denn neben natürlich dem MSV relativ weit oben unter den Top-Teams?
Top-Team meinst du jetzt Top 3, Top 5?
Sagen wir mal Top 6. Du hattest ja schon die Gladbacher dazu gezählt. Dann kommt noch Duisburg. Wer denkst du, kommt dann noch da rein in die weiteren Top 6?
Für mich sehr spannend ist natürlich Bocholt. Also sie haben zwar meiner Meinung nach zwei wichtige Stammspieler verloren, sich aber auch adäquat verstärkt. Plus, man möchte die Rückrunde vermutlich ein bisschen korrigieren, die ja ein bisschen, also die war jetzt nicht so wie die Hinrunde. Trotzdem wurde man ja Vizemeister. Das ist schon sehr stark und beachtlich. Und durch den Trainerwechsel glaube ich schon, dass man da jetzt nochmal was freisetzen kann. Und die Mannschaft ist ja auch größtenteils dann zusammengeblieben. Also, was heißt größtenteils, aber von der Stammelf größtenteils zusammengeblieben. Deswegen Bocholt sehe ich dazu. Rödinghausen in jedem Fall. Ich glaube, dass Fortuna Köln auch Top 6 packen wird. Ich glaube aber, dass es schwerer wird Richtung Meisterschaft. Einfach meine Einschätzung. Und ich weiß nicht, sind wir dann schon bei 6?
Ich glaube, das waren jetzt insgesamt 4.
Also wir haben Duisburg, wir haben Bocholt, Platz 2, wir haben Fortuna Köln, Bocholt, Rödinghausen.
Okay.
Und als Sechsten würde ich sagen Paderborn 2 tatsächlich.
Paderborn 2, okay. Das ist jetzt für mich ein bisschen überraschend. Ich habe die letztes Jahr, glaube ich, 2-3 Mal gesehen, haben immer wieder positive Ansätze gezeigt, weil die auch immer wieder was von der Zweitbundesliga-Mannschaft dann was runterbekommen. Aber warum schätzt du die so stark ein?
Also erstens haben sie mir haben sie echt gefallen in den Spielen, in denen ich sie gesehen habe. Sie haben sich auch sehr gut verstärkt, nicht nur auf der Trainerposition. In der letzten Saison hat ja Wiedenbrück eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Da hat der Trainer einen enormen Anteil dran. Und jetzt unter anderen Bedingungen mit punktuell guten Spielern, die verstärkt wurden, aber auch die gehalten werden konnten. Will ich jetzt nicht ein, zwei Spieler nennen, aber die haben schon das Potenzial, dann auch anzuklopfen in der zweiten Liga bei der ersten Mannschaft. Deswegen glaube ich schon, mit denen wäre zu rechnen. Jetzt nicht vielleicht für den ganz großen Wurf, aber für die Top 6 realistisch.
Ich möchte das Interview jetzt nicht in den Rahmen sprengen lassen, aber ich finde noch, dass das zwei Teams irgendwo erwähnt gehören. Und ich würde dann auch gerne mal wirklich die Einblicke von einem Experten und sportlichen Leiter der Regionalliga erfahren. Denn mich interessieren vor allem auch Eintracht Hohkeppel und Türkspor Dortmund, die jetzt irgendwo einen Durchmarsch gestartet haben. Aber so ein Durchmarsch endet sehr oft dann einfach in der Regionalliga. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, also ich bin jetzt neu in der Regionalliga, ne? Also ich kann nur sagen, dass ich da auch Vereine gesehen habe in der Oberliga, wo das schon das Ende der Fahnenstange ist, weil dort dann ab einem gewissen Punkt einfach die Leistungsdichte höher ist und die Unterschiede marginal sind. Da hängt es dann davon ab, wie gesagt, über einen Verletzungsstand, über Urlauber, über Vereinsinfrastruktur, ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, ab Regionalliga viele Teams trainieren unter Vollzeitbedingungen und andere wiederum nicht. Es kann natürlich ein Vor- und Nachteil sein am Ende, die Doppelbelastung für die Personen, wenn da noch keine Umstellung stattgefunden hat, was auch in einem vernünftigen Rahmen stattfinden muss. Man kann jetzt nicht von jetzt auf gleich das alles umstellen. Das bringt dann gewisse Probleme mit sich. Also Hohkeppel, wie ich mitbekommen habe, strebt ja nach dem Größten. Und das kann man gut oder schlecht finden. Wenn man mit diesem Selbstbewusstsein in die Saison geht, kann das gerade zum Saisonstart förderlich sein natürlich. Man ist hungrig, man versteckt sich nicht. Das finde ich ganz gut. Zudem hat man auch eine gute, das heißt gute Mischung. Also man hat schon erfahrene Spieler da drin, die wissen, wovon sie sprechen, was dann die jungen Spieler auch nochmal hilft. Das heißt, Hohkeppel bin ich extrem gespannt. Und bei Türkspor, das habe ich mir auch aus meinem Netzwerk sagen lassen, spielt einen extrem guten Fußball. Ja, also da wird wahrscheinlich die Tugend auch das spielerisch viel in die Waagschale geworfen. Als Aufsteiger, wenn das funktioniert, überragend. Wenn man aber dann nicht gut rauskommt, dann braucht man auch andere Tugenden. Und da bin ich dann gespannt, wie das Spiel gegen den Ball ist. Aber das sind jetzt zum Beispiel zwei Vereine, die sind für mich ein bisschen eine Wundertüte. Da glaube ich schon, dass einer definitiv drin bleibt, weil beide einfach gut unterwegs waren die letzten Jahre. Und ich glaube, die Euphorie nimmt man dann mit. Und das ist sehr wichtig, dass man das Umfeld dann dabei hat.
Jetzt können wir vielleicht nochmal abschließend einen Blick nach vorne werfen, vielleicht ganz weit nach vorne werfen. Denn mich interessiert einfach, wenn du ein bisschen anfangen könntest zu träumen wir gehen jetzt 5 Jahre in die Zukunft. Du bist immer noch beim RWO. Was erhoffst du dir? Wo steht RWO? Was hast du persönlich erreicht? Was hat die Mannschaft erreicht?
Boah, Fußball ist so ein schnelllebiges Geschäft, ne? Also, wir machen
jetzt Einstieg.
Weil in einem halben Jahr morgen, es kann immer anders aussehen. Das geht gar nicht ums Personelle von mir, sondern es geht darum, sind die Sponsoren an Bord? Bleibt der Vorstand an Bord? Wie ist die, gibt es Unvorhergesehenes? Ne? Deswegen, also angenommen, der Plan, den wir uns zurechtgelegt haben in 5 Jahren, da hoffen wir natürlich schon, den Wunsch der Fans entsprechen zu können, dass das RWO in diesen 5 Jahren den Aufstieg gepackt hat. Also da brauche ich auch gar keinen, wem mache ich da was vor? Da bin ich, das wäre ja fatal, das da nicht so zu erwähnen. Dementsprechend wünsche ich mir für den Verein und auch für das Umfeld, die wirklich sehr, sehr viel investieren, von Herzblut, von Geld will ich ja gar nicht sprechen. Der Verein hat es verdient, man hat nicht ohne Grund den zweithöchsten Zuschauerschnitt der Liga letztes Jahr gehabt und wird auch dieses Jahr den zweithöchsten Zuschauerschnitt haben. Dafür lohnt es sich dann zu kämpfen, dass wir dann in diesen 5 Jahren endlich den Aufstieg realisiert haben, dass wir für einen Fußball stehen, der Spaß macht, ja, dass es nicht so nach Ball hin und her geschiebe ist und Dienst nach Vorschrift, sondern dass da eine Intensität auf dem Platz ist, dass es den Zuschauern Spaß macht und dass wir dadurch auch, dass die Herzen der Oberhausener so gewinnen, dass sich das Stadion Step by Step noch mehr füllt. Denn das ist, glaube ich, dass viele nostalgisch sind und sich das wünschen und da hoffe ich für den Verein, dass wir dann in diesen 5 Jahren eine weiterhin hungrige Mannschaft haben, die noch nicht am Ende ist und immer mehr will.
Also irgendwo den Aachen-Effekt dann auch miterleben.
Das ist natürlich heftig, was da passiert, auch mit dem Dauerkartenboom und das wäre natürlich eine feine Sache.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob daraus was wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, vor allem fürs Auftaktprogramm, aber auch für die Zukunft. Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, bis bald.
Auf bald, danke euch.
Wir nehmen jetzt einfach mal den SC Paderborn als Stichpunkt aus dem Gespräch mit, denn der spielt für unseren nächsten Gast eine extrem wichtige Rolle. Das ist Demircan Kandemir, Schiedsrichter der SG Duisburg Süd und der darf zum ersten Mal in seiner Laufbahn ein Spiel in der vierthöchsten Spielklasse pfeifen. Sein Debüt wird er dann am Samstag eben beim SC Paderborn 2 gegen den ersten FC Düren feiern und seine persönliche Entwicklung ist auch eine richtig beeindruckende, denn mit gerade 19 Jahren durfte er das erste Mal in der Bezirksliga pfeifen, das war im Jahre 2021 und seitdem ging es in jedem Jahr eine Liga weiter nach oben, womit er dann in der kommenden Saison einer von 10 Schiedsrichtern des FVN wird, der auf Regionalliga-Niveau sein wird.
Wir haben jetzt auch einen Schiedsrichter bei uns beim Podcast. Das ist Demircan Kandemir. Der pfeift ab der kommenden Saison zum ersten Mal auf dem Niveau der Regionalliga. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Demircan.
Hi, kein Thema.
Super. Also mich interessiert zuerst mal, wie war deine Reaktion, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass du wirklich dann auch in der vierthöchsten Spielklasse jetzt wirklich pfeifen darfst?
Tatsächlich war ich erstmal völlig überrumpelt mit der Information und habe mich riesig gefreut, dass ich ab der kommenden Saison in der Regionalliga mitmischen darf. Und natürlich ist es ein überragendes Gefühl, wenn man in der Oberliga ganz gut gepfiffen hat und dann zum Abschluss dann mit sowas belohnt.
Welche Voraussetzungen musste man dann grundsätzlich erfüllen, um auf diesem Level zu pfeifen? Ist das so ein langwieriger Prozess oder wurdest du fast damit überrumpelt, dass du dann jetzt eine Klasse höher pfeifen darfst?
Also der Ablauf war wie folgt, dass man in der Oberliga Niederrhein gepfiffen hat. Dann hast du dann dementsprechend deine Spiele, die du da pfeifst. Wird es in 8 Spielen von einem sogenannten Schiedsrichterbeobachter beobachtet und auch dementsprechend bewertet. Wenn es dir gelingt, in der Saison gut abgeschnitten zu haben und du auch gut in den Lehrgängen warst, man hat auch einen sogenannten Perspektivkader. Und wenn du da auch dich gut bewiesen hast, wirst du dann dementsprechend, wenn es am Ende passt, aufsteigen oder auch nicht. Und bei mir war es der Fall, dass es dann so war.
Gibt es dann Schulnoten oder wie werden die Schiedsrichter dann bewertet? Einfach vom generellen Grundeindruck? Was macht man dann als Schiedsrichter?
Nee, es ist ein Punktesystem. Es ist eigentlich ganz wie in der Schule, sage ich mal jetzt. Du hast halt ein Punktesystem, wo du dann in Situationen halt, sag ich mal, gut abschneiden kannst und in Situationen auch, wo du mal vielleicht nicht so gut abschneiden kannst, aber im Endeffekt ist das eigentlich völlig, also es ist ganz einfach zu verstehen, so ein ganz normales Notensystem und wo dann am Ende der Schiedsrichterbeobachter dir eine Note gibt, die dann am Ende des Tages gut war oder nicht so gut war.
Bei sowas denke ich mir dann immer, dass es vielleicht auch manchmal auf ein bisschen Glück ankommt. Ich weiß nicht, ob du da mit mir mitgehst. Zum Beispiel habe ich mir ein Zitat rausgesucht. Da sagte Ralf Vollmers, das ist ein Schiedsrichter aus Hamburg, der sagte, um als Schiedsrichter ganz nach oben zu kommen, brauchst du auch Vitamin B. Also ganz nach oben war in dem Kontext jetzt Bundesliga, zweite Bundesliga. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch jetzt auf die Regionalliga West beispielsweise zutreffen würde. Siehst du das ähnlich, dass du dann trotzdem irgendwo vielleicht einen echten Fürsprecher brauchst? Oder was denkst du dazu?
Ich finde tatsächlich, bei mir war es nicht der Fall. Es ist halt, das Glück würde ich jetzt auf die Spiele beziehen, die man pfeift. Du musst etwas Glück haben in den Spielen, die du pfeifst. Wenn du jetzt in deinen 8 Spielen, wie ich gerade gesagt habe, die du beobachtet wirst, 8 Spiele hast, wo gar nichts passiert, dann kannst du dich auch irgendwo nicht beweisen und zeigen, hier bin ich. Ich bin der Schiedsrichter, der in die nächste höhere Spielklasse gehört.
Ist nicht beweisen doch irgendwo gut? Man sagt doch immer, wenn ein Schiedsrichter nicht auffällt, ist es das Beste, was passieren kann.
Definitiv, ja. Und es ist nun mal so, dass du halt beobachtet wirst und in den Beobachtungen läuft ja dann alles ganz gut, sag ich mal. Aber wenn dann mal eine knifflige Situation ist und du dann richtig agierst, dann ist das umso besser dann halt für den Schiedsrichterbeobachter. Dann kann der sehen, schau mal, er hat gerade hier in der Situation sehr gut gehandelt und gibt es dann dementsprechend, wenn das für den Schiedsrichter eine schwierige Situation war oder bei uns nennt man das noch eine schwierige Einzelszene, dann kann er diese auch dementsprechend dann gut bewerten.
Was war denn da ein Beispiel dann für dich, wenn du so welche schwierigen Einzelszenen hattest? An was konntest du dich dann aus diesen 8 Spielen oder mehr erinnern, wo du dann besonders gut agiert hast?
Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Das war tatsächlich in meinem 2. Oberligaspiel. Es war an einem Freitagabend. Da hat VfB Hilden gegen ETB Schwarz-Weiß-Essen gespielt. Da hatte ich eine gelb-rote Karte schon in der 42. Minute. Mhm. Und das war eine Situation, die jetzt nicht alle Tage vorkommt. Und wenn du in der Situation das auf dem Schirm hast, dass die Nummer 10 von ETB Schwarz-Weiß-Essen 5 Minuten zuvor ein V-Spiel gemacht hat und du einen Vorteil laufen lässt und nach dem Vorteil nicht die gelbe Karte vergisst und ihn mit gelb-rot vom Platz stellst, dann ist das schon eine gute Situation, die du gut gelöst hast.
Okay, also die kniffligen Situationen, wo du dann wirklich im Mittelpunkt stehst, ne? Also rote Karten,
genau,
oder wo du wirklich viel moderieren musst, meinst du, ne?
Genau, richtig.
Genau, also mich interessiert dann auch, was aus deiner Sicht irgendwo einen guten Schiedsrichter ausmacht. Was sind die Dinge, die man euch mitgibt und wie klassifizierst du dich vielleicht selbst? Was sind deine großen Stärken als Schiedsrichter? Das Kommunikative oder was macht dich besonders aus?
Ich finde, einen guten Schiedsrichter macht es aus, wenn er sehr regelsicher ist, wenn er topfit für ein Spiel ist und sich auch gut vorbereitet auf ein Spiel. Weil ich finde, wir Schiedsrichter bereiten uns ja auch auf ein Spiel vor und wissen, okay, die Mannschaft ist so und so, aber wir gehen in kein Spiel voreingenommen ein. Das ist das Wichtige. Ich finde halt, die Sachen sind es.
Was wird jetzt der Unterschied sein bei der Spielvorbereitung für dich? Was muss man quasi als Schiedsrichter machen? Denn ich stelle mir das manchmal so vor, dass man in der Bundesliga zum Beispiel fast Recherche betreibt zu manchen Spielern. Beispielsweise, ich pfeife am kommenden Samstag jetzt Borussia Dortmund und weiß, Karim Adeyemi fällt relativ leicht. Dann lasse ich mich dann dementsprechend nicht drauf ein und verteile ihm vielleicht sogar mal schnell eine gelbe Karte für eine Schwalbe. Musst du das dann auch irgendwann machen auf dem Niveau der Oberliga oder ist das überhaupt nicht möglich dann?
Nee, ich finde, also wenn man jetzt in eine Sache reingeht und sagt, okay, der Trainer von Mannschaft XY lässt sich immer fallen, den schnappe ich mir direkt und mache es mal. Ich finde, das ist jetzt nicht gerade eine Sache, die man unbedingt machen muss, sage ich mal. Aber du weißt, okay, Mannschaft XY spielt immer auf Konter, dann bereitest du dich darauf vor, dass du dann immer schnell direkt los musst, wenn die, sag ich mal, einen langen Ball von hinten spielen. Mhm. Und das sind halt dann die Sachen, worauf man sich dann vorbereitet, dass man dann nicht mit dieser Sache im Spiel dann direkt, sag ich mal, völlig überrümpelt ist.
Was sind denn sonst so Unterschiede jetzt von Oberliga zur Regionalliga West? Was wurde dir angekündigt oder was weißt du, was anders sein wird?
Ich glaube, das Niveau der Regionalliga ist schon etwas anderes als in der Oberliga.
Logisch.
Ich habe mir auch tatsächlich ein paar Oberligaspiele angeguckt und hatte auch ein Regionalligaspiel als Schiedsrichterassistent, um mal in die Liga reinzuschnuppern. Mhm. Ich finde, es ist komplett was anderes. Es ist ja auch Halbprofi. Da muss man sich halt ganz gut antasten, würde ich sagen.
Kurzer Einwand sogar dazu. Offiziell gilt die Regionalliga West seit ein paar Jahren, das ist seit 2022, sogar als Profiliga. Also das, da hat die dann irgendwo schon ein Alleinstellungsmerkmal unter den Regionalligen. Also kannst du dich dann quasi schon als Profischiedsrichter dann bezeichnen? Wie fühlt sich das
genau
an?
Genau, richtig. Wenn du es so sagst, dann sagen wir das so.
Wie fühlt sich das an? Also ist das ein besonderes Gefühl oder ist das?
Also es ist ein unbeschreibliches Gefühl, in der Regionalliga zu pfeifen. Also ich sag mal so, ich habe 2021 den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft und in einem Jahr dann in die Landesliga, von der Landesliga aus in die Oberliga und jetzt nach einem Jahr in der Oberliga, in der Regionalliga jetzt pfeifen zu können. Und jetzt am Samstag geht's ja los. Und also ich habe auch einen Coach. Also wir Schiedsrichter haben einen Coach. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich den jetzt die ganze Woche schon zutexte, wie aufgeregt ich bin.
Ja.
Also es ist, ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich glaube, am Samstag wird das nochmal ein ganz anderes Ding.
Welche Rolle hat der Coach? Ist das einfach so Vor- und Nachbereitung deines Auftrittes? Oder was macht so ein Coach? Psychologischen Beistand?
Ein Schiedsrichter-Coach ist dafür da, den haben die Oberliga-Schiedsrichter, die auch die Union-Bundesliga pfeifen, oder die Regionalliga-Schiedsrichter. Ein Coach ist dafür da, dass man die Spiele mit ihm nachbereitet und du wirst ja halt, wie ich vorhin gesagt habe, beobachtet und dann schaust du dir die Beobachtungsbögen mit deinem Coach an und schaust, was du diesmal gut gemacht hast. Gegebenenfalls hast du auch ein Videomaterial, ist ja mittlerweile auf jedem Landesliga-Platz und jedem Oberliga-Platz wird ja alles aufgezeichnet und dann besprichst du das mit dem und er gibt dir nochmal ein paar gute Tipps. Und dafür ist ein Coach da.
Noch eine besondere Sache interessiert mich auch, was du dazu denkst. Und zwar die Kapitänsregel ist jetzt seit der Europameisterschaft in aller Munde. Wird dir dann wahrscheinlich dann auch auf deinem Level das Leben irgendwo einfacher machen, ne? Also das vermeidet dann dementsprechend auch Rudelbildung bei deinen ersten Auftritten in der Regionalliga West. Was denkst du denn grundsätzlich zu der Regel? Und ist dir schon mal in der Vergangenheit ein Spiel komplett eskaliert?
Was ich davon halte, zunächst, an sich ist das eine ganz coole Sache, würde ich sagen. Dann hast du nicht direkt bei einer Entscheidung 5-6 Spieler bei dir stehen, sondern hast dann nur einen bei dir stehen. Das ist meiner Meinung nach viel, viel besser, als wenn du da mit 6 sprechen willst. Aber ich habe das in der Regel auch immer so geahndet, dass ich dann immer gesagt habe, hey, ich spreche jetzt mit dem und pack bitte die anderen weg. Und dann hat der Spieler das auch gemacht, weil ich finde, man hat eine Kommunikation von 1-1 als besser von 1-6 und eigentlich eine ganz coole Sache, würde ich sagen. Und
also hast du die Kapitänsregel fast gar nicht gebraucht in der Vergangenheit?
Ja, also du kannst nicht jedem Spieler sagen, ey, wir machen das jetzt so. Der eine versteht's, der andere nicht. Aber ich habe es versucht immer so zu machen, dass ich gesagt habe, hey, ich nehme mir ein. In der Regel war das auch der Kapitän, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, ey, die Entscheidung war so und so. Und habe ihm das kurz erklärt. Ich hoffe, dass ich damit gut fahre, weil ich in der Vergangenheit habe ich das auch so gemacht.
Genau, dann nochmal zurückzukommen, ob ein Spiel dann komplett eskaliert ist und was du dann gemacht hast.
Ein Spiel, ich hatte mal ein Kreisliga A-Spiel, es war 2019, das ist mir etwas eskaliert, da war ich noch ganz neu in der Kreisliga A.
Da warst du auch noch 17, ne, wenn ich richtig rechne.
Richtig, genau, da war ich tatsächlich auch noch 17, das war im September 2019. Da hatte ich ein Kreisliga-A-Spiel, TV Jan Hiesfeld 2 gegen Rot-Weiß Lohberg hieß es damals. Da hatte ich eine Situation, wo ein Spieler in der 5. Minute Gelb von mir bekommen hat. Dann hatte ich so eine Rudelbildung, wo ich dann 2 verwarnt habe und habe dann gesehen, oh, der eine hat schon Gelb, dann hat der in der 15. Minute Gelb-Rot gesehen. Und das war ein Spiel, wo das richtig eskaliert ist. Aber am Ende des Tages bin ich ein ganz ruhiger Typ. Und die Schiedsrichterei, finde ich, macht dich auch zu einem sehr ruhigen und geduldigen Typen und bin damit halt ganz gut umgegangen. Und natürlich musst du halt dir vieles anhören als Schiedsrichter, aber mit der Zeit wächst du damit und weißt mittlerweile, wie du das verpackst und wie du das einsteckst, dass du nicht emotional agierst und auf die Sachen dann eingehst von denen. Und das ist immer so eine Typsache. Und ich finde, wir Schiedsrichter sind eigentlich damit sehr, sehr gut.
Dann können wir vielleicht nochmal den Schwenker machen zu dem nächsten Spiel am Samstag. Du pfeifst nämlich Paderborn 2 gegen den ersten FC Düren. Waren dir die beiden Teams jeweils schon vorher vertraut oder ist das komplett Neuland für dich?
Tatsächlich war mein Regionalliga-Assistentendebüt auch bei Paderborn 2. Da haben die gegen Alemannia Aachen gespielt.
War das in Paderborn?
Genau, richtig.
Ah, da war ich auch tatsächlich da. Das habe ich mir auch angeschaut. Das war aber ein, sag ich mal, unereignisreiches Spiel.
Ja, so kann man es auch sagen. ich finde, Aachen hat auch an dem Tag nicht gerade ganz gut gespielt.
Richtig, ja.
Und aufstellen konnten sie ja eh nicht, weil das im Parallelspiel Wuppertaler SV gegen Düsseldorf 2 abgesagt wurde. Da waren ja auch, ich meine, 5000 Aachen-Fans. Da hatte ich halt kurz einen Einblick von SC Paderborn 2. Auch von der Spielstätte ist es ja auch nicht auf einem normalen Platz. Die spielen ja in der Home Deluxe Arena. Und als ich halt diese Einblicke dann im April 2024 bekommen habe, dort, natürlich macht man sich zu jedem Spiel, die das so gepfiffen hast, auch Informationen. Und da habe ich dann auch meine Informationen zum Verein SC Paderborn 2 gemacht. Und erst das Lyon kenne ich nicht, aber ich befasse mich die Woche schon sehr gut mit den beiden Mannschaften.
Wie ist dann deine Gemütslage kurz vor Anpfiff? Bist du dann wirklich hochnervös oder legt sich das dann irgendwo?
Ich erinnere mich mal zurück an mein Oberliga-Debüt in Meerbusch letztes Jahr. Da war es so, dass ich bis zum Anpfiff schon sehr aufgeregt war. Aber ich glaube, mit dem Anpfiff vergeht das alles. Weil ab dem Moment mache ich mein Ding, so wie ich es bis heute immer gemacht habe. Und ich glaube, ich hoffe, dass es auch am Samstag so wird, dass ich mit dem Anpfiff um 14 Uhr dann alles ausblende und einfach 110% gebe.
Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall sehr viel Glück und ich hoffe, dass du gar nicht auffällst, denn darauf kommt es ja auch irgendwo an. Dann bin ich mal sehr gespannt, was dann daraus wird und ich bin generell gespannt auf den Regionalliga-Auftakt. Emil-Chan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist kein üblicher Gast, den wir dann hier im Podcast haben. Schiedsrichter finde ich aber hochspannend, auch mal wirklich interne Einblicke von dem Offiziellen dann zu bekommen. Also vielen Dank dafür.
Mega, vielen, vielen Dank.
Also, was merken wir uns? Ereignislose Spiele sind also eher unvorteilhaft für aufstrebende Schiedsrichter. Unter den Offiziellen kann man sich also eher vor Spielen anstatt Hals- und Beinbruch sowas wie Rudelbildung und grobe Foulspiels wünschen. In jedem Fall haben wir dann auch für Paderborn gegen Düren einen wichtigen Grund, auch mit der Niederrhein-Brille noch genauer hinzuschauen. Und in diesem Sinne war es das dann auch mit der zweiten Folge von Fußpalava. Angesichts der spannenden Themen vielleicht ein bisschen länger als geplant, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein paar Dinge für den Regionalliga-Auftakt mitnehmen. Kontakt zu unserer Redaktion geht unter fupa@rp-digital.de und ansonsten kann ich nur allen Fans und Beteiligten viel Spaß zum Saisonauftakt wünschen. Bis dann und was